Willkommen, meine Damen und Herren, bei der deutschsprachigen Sendung auf den Wellen von Radio Prag. Was hat die vergangene Woche in Tschechien gebracht? Wir blicken in den folgenden Minuten auf die wichtigsten Ereignisse zurück. Am Mikrofon ist Markéta Maurová. Vor allem das gerade stattfindende EU-Treffen in Rom, auf dem über die künftige Gestalt der europäischen Verfassung entschieden wird, hat das innenpolitische Geschehen in Tschechien in der vergangenen Woche geprägt. Erwartungsgemäß zeigte der Meinungsaustausch darüber unterschiedliche Ansichten. Präsident Václav Klaus hat in einem Zeitungsinterview erneut vor zu weitreichender europäischer Integration gewarnt. Der Verfassungsentwurf begünstige die Entwicklung zu einem europäischen Superstaat, in dem über wichtige Dinge nur noch in Brüssel entschieden werde, so Klaus. Außenminister Cyril Svoboda reagierte mit Unverständnis auf die Äußerungen des Präsidenten. Klaus sei mit seinen Ansichten in Europa isoliert, meinte Svoboda. Das tschechische Kabinett hat sich darauf geeinigt, welche Änderungen man im Entwurf der EU-Verfassung von tschechischer Seite durchsetzen will. Die Regierung hält es unter anderem für notwendig, eine Übertragung der Kompetenzen auf nationale Ebene zu ratifizieren. Außerdem befürwortet Tschechien einen rotierenden EU-Vorsitz. Präsident Klaus gab bekannt, nicht mit der tschechischen Delegation zu der Regierungskonferenz nach Rom zu reisen. Angesichts der kurzen Redezeit, die ihm in Rom zur Verfügung gestanden wäre, habe er beschlossen, dass der tschechische Premier den Standpunkt der Tschechischen Republik dort alleine vortragen solle. Aber nicht nur unter den tschechischen Politikern wurde über die EU-Verfassung diskutiert. Die Premiers der vier Visegrad-Länder, also Tschechiens, der Slowakei, Polens und Ungarns, kamen am Mittwoch im tschechischen Schloss Dobříš zusammen, um über den Verfassungsentwurf zu beraten. Und was ist noch in der vergangenen Woche geschehen? Einer der geistlichen Führer im südirakischen Basra beschuldigte die Angehörigen des 7. tschechischen Feldlazaretts, eine Beleidigung des Islam begangen zu haben, indem sie einen Text aus dem Koran mit Schimpfausdrücken überschrieben haben sollen. Der Befehlsstab der tschechischen Armee hat die Anschuldigung als Provokation zurückgewiesen. Der tschechische Ministerpräsident Wladimir Spidler besuchte die Türkei. Bei diesem Anlass wurden ein Sozialversicherungsabkommen sowie eine Vereinbarung über kulturelle Zusammenarbeit unterzeichnet. Spidler sprach sich des Weiteren für eine Ausweitung der Handelsbeziehungen aus. Im tschechischen Abgeordnetenhause wurde ein Verbot über den Alkoholverkauf verhängt. Dazu kam es nach dem Zwischenfall mit dem Abgeordneten der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS, der vor einer Woche an der wichtigen Abstimmung über die Finanzreform angeblich wegen Trunkenheit nicht teilnehmen konnte. Die ODS kündigte den Parteiausschluss des Parlamentariers an. Er selbst ist nicht bereit, auf sein Abgeordnetenmandat zu verzichten. Soweit die Wochenschau, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm von Radio Prag.
Danke an meine Kollegin aus der Nachrichtenredaktion. Doch nun zu unserem weiteren Programm. Die zurückliegende Woche war, Radio Prag hat bereits mehrfach darüber berichtet, die Woche der Auslandstschechen. Auf zahlreichen Veranstaltungen hatten tschechische Emigrantinnen und Emigranten aus aller Welt Gelegenheit, sich in Prag zu treffen, sich kennenzulernen und über ihre Probleme zu diskutieren. Doch bereits am Wochenende zuvor fand man sich in Wien ein, wo sich eine, schon aus historischen Gründen, überaus interessante tschechische Minderheit in der Gastgeberrolle befand. Wie groß die tschechische Population in Wien ist, das kann übrigens niemand so genau sagen. Nach all den Generationen von Migranten ist das wohl auch mehr eine Frage der Definition als des schlichten Zählens. Eines aber ist gewiss. Aktiv ist sie, die tschechische Minderheit in Wien. Gerald Schubert hat sich während der tschechischen Tage mit anderen Gästen auf Spurensuche begeben. Hören Sie dazu den folgenden Schauplatz.
Schauplatz.
Oh.
Vinečko Biele und Vinečko Rude werden hier besungen, der weiße Wein und der rote Wein, oder wenn man dem slawischen Hang zum Diminutiv auch im Deutschen Rechnung tragen will, das weiße Weinchen und das rote Weinchen. Vinečko Biele ist ein typisches mährisches Volkslied. Wir aber befinden uns mit diesen Klängern nicht in Mähren und auch nicht in einem anderen Landesteil der Tschechischen Republik, sondern in Wien, genau genommen in der dortigen tschechischen Botschaft, wo am vergangenen Wochenende der St. Wenzelskirtag gefeiert wurde, zu Ehren des tschechischen Landespatrons, des heiligen Wenzel. Der St. Wenzelskirtag in der tschechischen Botschaft war keine isolierte Veranstaltung, zu der eine Handvoll in Wien lebender Tschechen gekommen wäre, sondern ein riesiges Fest im Rahmen der sogenannten Wiener Tage, besucht von Tschechinnen und Tschechen aus aller Welt und natürlich auch von österreichischen Gästen. Der Anlass? In Prag hat ja, wie eingangs erwähnt, soeben die Woche der Auslandstschechen stattgefunden. Und da lag es im wahrsten Sinne des Wortes nahe, vorher noch schnell einen Abstecher nach Wien zu machen. So bekam man die dort lebenden Tschechen eine außergewöhnliche Gelegenheit, sich nicht nur gegenüber den Wienern, sondern auch gegenüber ihren von weit her angereisten Landsleuten zu präsentieren. Auf besagtem St. Wenzelskirtag haben wir den tschechischen Botschafter Jiří Kruša gebeten, für uns den Begriff der tschechischen Minderheit in Wien in seinen Grundzügen zu charakterisieren.
Das ist ein historischer Begriff mit einer sehr großen Aktualität. Erstens ist das eine sehr alte, historisch sozusagen gestaltete Schicht, die seit dem 18. Jahrhundert hier eine wesentliche Rolle spielte, mal ironisch, mal polemisch, mal kooperierend, mal protestierend, aber immer als ein Bestandteil des Lebens der Stadt.
Die gegenwärtige Position der Wiener Tschechen und die Zukunftschancen, die die oft als Schmelztiegel bezeichnete Stadt Wien auch durch ihre Beziehung zu ihren tschechischen Bewohnern für sich erschließen kann, die sieht Botschafter Jiří Kruša optimistisch.
Mit der Öffnung und mit dem Zusammenbruch des Kommunismus ist diese Beziehung immer in aller, diese ganze Vernetzung wird immer mehr sichtbar und verwandelt sich in etwas sehr Positives. Also sie leuchtet wieder auf und zeigt sich als kulturell, wirtschaftlich sehr zukunftsträchtig.
Tags darauf haben wir im tschechischen Zentrum in der Wiener Herrengasse Herrn Rudolf Czerny getroffen, den Vorsitzenden der tschechischen Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Herr Czerny will vor allem mit dem Vorurteil aufräumen, dass die tschechische Minderheit Wiens um das Jahr 1900, als sie zahlenmäßig am größten war, hauptsächlich aus den sogenannten Ziegelböhmern bestand, die in den Ziegelwerken von Favoriten, dem 10. Wiener Gemeindebezirk, arbeiteten. Diese sind vor allem deshalb bis heute ein Begriff, weil der Arzt, Journalist und spätere Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, Viktor Adler, damals eine Reportage über die dort herrschenden katastrophalen Bedingungen veröffentlicht hatte.
Die sogenannten Ziegelböhmen waren ca. 6-8% der Arbeitenden, die aus Südböhmen nach Wien gekommen sind. Also das war nicht die dominierende Schicht. Es waren arme Teufel. Das waren katastrophalen Zustände, wenn man die Geschichte, ich möchte nicht in die Details eingehen, es war wirklich bewegend, das waren wirkliche Sklaven damals. Aber die Idee der Sozialdemokraten, die ist wesentlich älter, das entstand nach der Revolution 1848. Man hat immer gesagt, naja, der Mensch lebt nicht von der Arbeit allein, man sollte auch was anderes machen. Man gründete damals jede Menge Vereine, wenn man also von Ihnen angesprochen den 10. Bezirk nimmt. Favoriten hat 54 Kulturvereine gehabt. Und die Kulturvereine waren eigentlich von Fachgruppen gegründet. Das heißt, das waren Bäcker, Schuster, wenn ich also nur Handwerker nenne, es waren Facharbeiter, nicht Hilfsarbeiter, nicht Bedienstete. Und wenn man glaubt, das waren alles nur Arbeiter, das ist ein Riesenirrtum. Man braucht auch nur vergleichen, leitende Ärzte, leitende Wissenschaftler, Professoren der Universität waren Tschechen.
sehen wir uns einen der Vereine an, von denen Herr Czerny gesprochen hat und die noch heute existieren. Unser Spaziergang auf den Spuren der tschechischen Minderheit in Wien hat uns unter anderem zum Theaterverein Vlastenecká Omladina geführt, in das Gebäude der tschechischen Komensky-Schule, wo es auch einen Theatersaal gibt. Zwei Premieren stellt man hier pro Jahr auf die Beine. Die erste Vorstellung ist jedoch meist auch gleich die letzte, denn größer ist die Zahl der Zuschauer in Wien eben nicht. Dennoch, man ist mit Freude bei der Sache, stellt selbst Kostüme und Kulissen her und auch für die Finanzierung seiner Produktionen kommt der Verein größtenteils alleine auf. Nur vom österreichischen Bundeskanzleramt gibt es eine finanzielle Unterstützung, die aber fast zur Gänze für die Saalmiete verwendet wird. Die Entwicklung des Vereins, die hatte im Lauf des 20. Jahrhunderts ihre Höhen und Tiefen.
Also Vlastenecká Omladina hat immer ihre Stammbesucher gehabt.
Anna Vadura, Obfrau des Theatervereins Vlastenecká Omladina.
Die haben diesen Saal, der ca. 300 Plätze hat, immer gefüllt, früher einmal, sagen wir eben Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die tschechische Minderheit in Wien schon wesentlich geschrumpft. Es kamen immer weniger Leute ins tschechische Theater und auch die, die nach 1968 nach Wien gekommen waren, blieben großteils fern. Das Repertoire, man spielte hauptsächlich Operetten, sei damals nicht mehr zeitgemäß gewesen, meint Frau Vadura. Gegenwärtig aber gehe es wieder aufwärts.
Wir haben Glück gehabt, wir haben zwei gute Regisseure gehabt und in letzter Zeit spielen wir Stücke von Voskovec und Werich zum Beispiel, die uns wieder eben auch das junge Publikum bringt.
Die Zeit unseres Aufenthaltes beim Theaterverein Vlastenecká Omladina war knapp bemessen. Die Organisatoren mahnten zum Aufbruch, denn eine halbe Stunde später stand bereits ein Besuch beim tschechischen Turnverein Sokol auf dem Programm. Und abends gab es dann noch einen Ball unter dem Motto Europa Magna. Doch hetzen lassen wollte man sich dann doch nicht. Ein Lied wollte man noch gemeinsam singen, nur noch das eine. Also gut, noch ein Lied, dem schließen wir uns zum Abschluss gerne an.
Wie sehen uns die anderen? Wie werden Tschechinnen und Tschechen im Ausland wahrgenommen? Und wie nehmen Tschechen die anderen wahr? Eine besonders interessante Frage innerhalb eines immer größer werdenden Europas. Dazu nun im Feuilleton die folgenden Ausführungen von Alexander Schneller.
Zdeněk, meinen Kollegen, treffe ich nach fast 2 Monaten wieder. In den Sommerferien war er unter anderem auch in der Schweiz, in Basel und in Schaffhausen, sowie in Neuhausen am Rheinfall. Und da er weiß, dass ich Schweizer bin, erzählt er mir ausführlich von seinen Erlebnissen im Land meiner Vorfahren. Was ich da zu hören bekomme, erstaunt mich echt. Er schwärmt in den höchsten Tönen von den freundlichen und geduldigen Schweizern, von ihrer Zuvorkommenheit, von ihrer Hilfsbereitschaft, von ihrer Fröhlichkeit und Aufgeschlossenheit. Zuverlässigkeit und Korrektheit verstehen sich von selbst. Außerdem kann er seine Beurteilung natürlich mit mehreren Beispielen untermauern. Ich habe übrigens überhaupt keinen Grund, an seinen Ausführungen zu zweifeln. Nun ist es nicht so, dass ich als Schweizer finde, wir seien ein unfreundliches, ungeduldiges, abweisendes, wenig hilfsbereites und verschlossenes Volk. Und zuverlässig, sogar pünktlich und vor allem korrekt sind wir sowieso. Dass wir aber Fröhlichkeit ausstrahlen und wirklich aufgeschlossen sein sollen, hat mich dann doch ziemlich erstaunt. Das habe ich in den vielen Jahren meiner Anwesenheit in diesem Land, das sich nach wie vor standhaft weigert, in die Europäische Union einzutreten, denn doch nur selten bemerkt. Zdeněk meint auch, dass die oben genannten Eigenschaften in Tschechien eher selten anzutreffen seien. Freundlichkeit zum Beispiel in Kaufhäusern oder Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden oder gar Optimismus seien in Schweigslanden eher rar. In diesem Fall kann ich nicht ganz widersprechen, obwohl zu sagen ist, dass sich vieles in den letzten Jahren verbessert hat und noch verbessert. Aber es gibt doch so etwas wie einen Nationalcharakter. Natürlich handelt es sich dabei in der Regel um Klischees. Etwa so, die Franzosen haben die beste Küche, die Italiener sind die besten Liebhaber, die Deutschen sind die fleißigsten, die Schweizer die reichsten und die pünktlichsten und so weiter und so fort. Kurz und gut, mein Freund Zdeněk hat, und das freut mich natürlich ungemein, mit den Schweizern nur die besten Erfahrungen gemacht. Ja, und die Tschechen, da ist halt alles noch so weder Fisch noch Vogel, sagen die einen. Alles ist im Fluss, das meiste noch nicht definitiv, noch auf dem Weg zur Vollendung, finden die anderen. So oder ähnlich denkt und schreibt es sich allenthalben. Kürzlich hatte ich Besuch aus der Schweiz. Petra, eine meiner ehemaligen Schülerinnen, und ihr Lebensgefährte waren zum ersten Mal in Prag. Wie ich sie treffe, schwärmen sie von der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Geduld, Höflichkeit und Offenheit der Tschechinnen und Tschechen. Alles sei hier viel unkomplizierter, viel lockerer als in der Schweiz. Ha! Das hat mich doppelt gefreut, denn die Tschechen kommen gut weg in den Augen von Petra und ihrem Freund, und die Schweizer kommen gut weg in den Augen von Zdeněk. Naja, alles hat sicher mit der jeweils individuellen Wahrnehmung zu tun, und in beiden Fällen ist diese wohl unter anderem von der besonderen Situation der Ferien geprägt. Wie auch immer, schön ist es, dass alteingefahrene Klischees durch die eigene Erfahrung und Wahrnehmung korrigiert und damit ins Lot gebracht werden können.
Am Anfang stand eine bescheidene Erzählung über die Liebe zur Zeit des Kriegs sowie die literarische Entdeckung ihrer 80-jährigen Autorin. Am Ende finden wir einen im großen Stil gemachten Film, der die tschechische Blick im Kampf um den Oscar repräsentieren wird. Sein Titel dürfte nicht nur für ausländische Ohren ziemlich bizarr klingen: Želari. Mehr erfahren Sie im nachfolgenden Kultursalon von Markéta Maurová.
Die Geschichte spielt in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, in der Zeit des Kriegs und der Okkupation Böhmens und Mährens. Eliška ist eine junge Medizinstudentin, die nach der Schließung der Hochschulen als Krankenschwester in der Stadtklinik in Brno arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Geliebten, dem erfolgreichen Chirurg Richard, beteiligt sie sich auch am Widerstandskampf. Eines Tages wird ein schwer verletzter Mann ins Krankenhaus gebracht, ein Landsmann aus den entfernten Bergen im Grenzgebiet. Eliška rettet ihm das Leben, indem sie ihm ihr Blut spendet. Das Blut schafft ein Band, das später in eine besondere, ungewöhnlich starke Liebesbeziehung mündet. Eine Beziehung zwischen der gebildeten städtischen Eliška und dem naturliebenden Josa. Die Widerstandsgruppe, in der Eliška arbeitet, wird verraten und von der Gestapo verfolgt. Eliška rettet sich durch die Flucht in die Berge, wo Josa sie versteckt. Aus Eliška wird Hanna, die das städtische Leben verlässt und Frau eines Bergbewohners wird. Sie lebt mitten in der wilden Natur in einem Bergdorf, wo die Zeit 150 Jahre zuvor stehen geblieben ist. Das Dorf heißt Želari. Želari heißt nicht nur das Dorf, sondern auch ein autobiografisches Prosawerk der Schriftstellerin Květa Legátová. Noch vor ein paar Jahren war dieser Name das Pseudonym einer mehr als 80-jährigen Lehrerin aus Brno der breiteren Leserschaft völlig unbekannt. Dann erschien jedoch die Prosasammlung Želari. Sie wurde zu einem Bestseller und brachte ihre Autorin, die sie 40 Jahre lang in der Schublade verbarg, den staatlichen Literaturpreis. Kurz nach dem Zyklus Želari erschien noch die Erzählung Josas Hanule, die zur Grundlage des Films Želari wurde. Diesen Text entdeckte in den 90er Jahren, noch vor der Veröffentlichung, der Drehbuchautor Petr Jarchowski. Er zeigte ihn dem Filmregisseur und Produzenten Andrzej Trojan, der sich dafür so begeisterte, dass er nach einer 12-jährigen Pause zur Regiearbeit zurückkehrte.
Tak já jsem vlastně v sobě dlouho nenosil žádnou látku. Já vlastně po revoluci nějak jsem ztratil takovýho nepřítele.
Ich habe lange Zeit keinen Stoff in mir getragen. Ich habe nach der Revolution einen Feind verloren. Mit den Sachen, die ich vorher gemacht habe, bemühte ich mich, dem gemeinsamen Feind zu schaden. Das war mein Thema. Und als dieses Thema passé war, als die Kommunisten weg waren, hatte ich keine Botschaft, die ich den Zuschauern mitteilen wollte. Doch dann hatte ich das Glück, dass der Stoff mich gefunden hat. Die Novelle, die mir als Maschinenschrift vorlag, hat mir so gut gefallen, dass ich mir sagte, das ist die Energie wert, die ich investieren muss, um den Film zu realisieren.
Vor einer schwierigen Aufgabe stand das Team bei der Suche nach einem Drehort. Denn die von Einzelhöfen und kleinen Feldern und Weiden geprägte Berglandschaft ist aus dem mährisch-slowakischen Grenzgebiet bereits verschwunden. Schließlich fand man sie in der Slowakei, wo der Film dann entstand. Nicht nur Tschechien und die Slowakei waren an der Realisierung des Films beteiligt. Der Streifen ist als tschechisch-slowakisch-österreichische Koproduktion entstanden. Welche Rolle Österreich dabei einnahm, hat mein Kollege Gerald Schubert den Produzenten Dani Kraus unmittelbar nach der tschechischen Uraufführung gefragt.
Herr Kraus, wird denn die Zusammenarbeit zwischen der Dorffilm, sprich der Produktionsfirma auf österreichischer Seite und den tschechischen Produzenten ausgesehen? War das rein organisatorische Zusammenarbeit oder haben Sie auch im kreativen Bereich kooperiert?
Nein, es war durchaus auch eine kreative Zusammenarbeit. Wir haben uns in einem sehr frühen Stadium über dieses Projekt bereits unterhalten. Ich habe das Drehbuch bekommen, wir haben über das Drehbuch diskutiert. Es sind danach noch zwei, drei Fassungen entstanden, bevor wir die Drehfassung hatten. Und wir haben in diese Koproduktion auch unsere Leute eingebracht, nicht nur im technischen Bereich, sondern auch fünf Schauspieler aus Österreich benannt, die in durchaus wichtigen Rollen in dem Film zu sehen sind.
Jetzt besteht so eine Zusammenarbeit ja nicht nur aus organisatorischen Aufgaben und kreativen Herausforderungen, sondern hat auch eine finanzielle Seite. Wie kann man das ungefähr umreißen? Wie hat da die Kooperation ausgesehen von den verschiedenen Seiten?
Ja, wir sind ein staatlicher Minderheitspartner mit rund 25% der Finanzierung, die zustande gekommen ist durch den Filmfonds Wien, einen Beitrag des ORF und einer Spitzenfinanzierung für das gesamte Projekt von Eurimage, das auf die Produzenten aufgeteilt wird.
Es gibt auch österreichische Schauspieler, die bei der Produktion mitwirken. Haben Sie von denen irgendein Feedback bekommen? Wie haben diese Leute die Zusammenarbeit empfunden?
Die waren sehr, sehr angetan. Die waren wirklich begeistert. Die haben für österreichische Verhältnisse um kulante Gagen uns zuliebe gespielt. Für tschechische Verhältnisse sehr teuer. Aber sie haben gesagt, es war die Erfahrung wert. Sie würden das jederzeit wieder machen. Sie sind irrsinnig gut aufgenommen worden. Es waren sehr konzentrierte und kreative Drehtage, die sie hier erlebt haben, die sich auch über ein Jahr hinweggezogen haben. Aber die sind wirklich sehr begeistert zurückgekommen.
In so einem Jahr der Produktionsphase entstehen natürlich, oder nur der Dreharbeiten eigentlich, entstehen natürlich intensive Kontakte, nicht nur zwischen den Schauspielern, sondern auch zwischen den beteiligten Produktionsbüros. Kann man daraus schließen, dass nächste Projekte geplant sind?
Auf jeden Fall. Also unsere Zusammenarbeit hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und wir wünschen uns jetzt von österreichischer Seite vielleicht einmal in umgekehrten Verhältnismäßigkeiten eine Produktion. Aber auf lange Sicht wollen wir in jedem Fall gemeinsam an Projekten weiterarbeiten.
Eine letzte Frage hätte ich. Wenn man in deutscher Sprache Filme sieht, dann werden die meistens in Deutschland synchronisiert. In diesem Fall ist es aber eine österreichisch-tschechische Koproduktion. Heißt das, dass diesmal in Österreich synchronisiert wird?
Ja, wir haben von Anfang an vereinbart, dass wir erstmals die Chance wahrnehmen wollen, weil wir das halt bei uns so gewöhnt sind, diesen Film zu synchronisieren. Ich denke, wir werden in Österreich den Film vielleicht sogar in drei Fassungen zeigen. Wir werden ihn tschechisch mit englischen Untertiteln zeigen, wir werden ihn tschechisch mit österreichischen, also deutschen Untertiteln zeigen und wir werden ihn voll synchronisieren. Damit ergibt sich für uns die Möglichkeit, alles zu programmieren, was für so einen Film eigentlich adäquat ist.
Heißt das aber, dass dann der Film auch auf den deutschen Markt kommt oder wird er im österreichischen Markt bleiben?
Nein, unbedingt. Also wir versuchen jetzt den Film dem Festival in Berlin vorzustellen. Dort wird er meiner Meinung nach in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt, wenn Sie ihn nehmen. Aber der Film hat meiner Meinung nach absolute Qualität dazu. Und wenn das der Fall ist, werden wir natürlich versuchen, im Umfeld der Berlinale den Film auch zu starten.
Auf jeden Fall wird er zuerst in Österreich laufen und dann ist in Deutschland. Ab wann können sich die österreichischen Kinozuseher auf den Film freuen?
Möglich wäre es ab Mitte Januar, weil dann ist sozusagen die Kopie und die Fassung fertig. Wir schauen jetzt einmal noch ein bisschen, wie die Programmierung sein wird. Vielleicht verschiebt sich das auch bis März, je nachdem auch wie das Ergebnis ausgeht, ob wir in Berlin laufen oder nicht.
Und das war es auch schon wieder in unserem sonntäglichen Programm. Wir hoffen, Ihnen wieder 30 Minuten lang interessante Informationen und Beiträge an die Hand gegeben zu haben. Und wenn ja, dann schalten Sie uns doch schon morgen wieder ein. Zur gleichen Sendezeit auf den Wellen von Radio Prag, dem deutschsprachigen Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ihr Lothar Martin.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.